Ich bin kein großer Brand Ambassador davon, zu sagen, schmeiß deinen Job und figure it out. Ich bin eher ein Fan davon, wenn man den Luxus hat, einen Job zu haben, auch wenn man den nicht mag und damit ein stabiles Einkommen hat und so weiter und dann irgendwie frustriert ist, zu verstehen, wo die Frustration liegt, was ist das, was ich eigentlich machen möchte und dann eben zu brainstormen und dann auch gerne zu testen, wie kann ich dem, was ich gerne machen wollen würde, näher kommen.
Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben mit Johannes Ellenberg.
Diese Woche mit Christian Gusens. Schon in der Schule entdeckt Christian seine unternehmerische Abenteuerlust und entwickelte Produkte, die er anschließend versuchte, seinen Lehrern zu verkaufen. Nach dem Abi entschloss er sich zum Studium des Bauingenieurwesens, gründete aber mit Nisantari noch als Student sein erstes Modestartup. Dies lief überhaupt nicht wie gewünscht. Anstatt seine unternehmerischen Ambitionen aufzugeben, analysierte er jedoch akribisch seine eigenen Stärken und Schwächen und entwickelte mit Frank eine neue Geschäftsidee. Eine Plattform, die Kreativen und Influencern hilft, ihre Ideen im Modebereich zu verwirklichen. Heute ist Christian der Initiator und der Mann hinter den Kulissen von Senormal, einer erfolgreichen Modemarke eines bekannten Content Creators auf YouTube, und führt außerdem gemeinsam mit einem Geschäftspartner die Fashion Tech Group in Berlin. Wie sein Mut, eine verrückte Idee und eine Nacht-und-Nebel-Aktion ihn in die Erfolgsspur katapultiert haben, verrät er im Gespräch und teilt spannende Learnings über seinen Wachstumsprozess als Unternehmer. Besonders fasziniert an Christian hat mich seine intrinsische Motivation, mit seinen unternehmerischen Aktivitäten etwas in dieser Welt zu bewegen. Und jetzt viel Spaß mit Christian Gusens. Hi Christian, schön, dass du heute im Lebensunternehmer-Podcast zu Gast bist.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, das musste ich einfach machen. Du, nachdem ich ganz zufällig auf dem Shopify-Blog ein Interview mit dir gelesen und gehört habe, da ging es so um deine Karriere und auch ein Business, das du mit aufgebaut hast. Das kannte ich, aber ich kannte dich nicht. Das ist sehr normal, das ist eine Brand von einem, ja, schwedischen Influencer oder einer schwedischen Influencer-Familie. Und so weit, so gut, das hat mich erstmal überrascht. Aber was mich richtig gecatcht hat und mich gesagt hat, hey, ich muss den auf LinkedIn kontaktieren und in den Podcast einladen, war es, wie das zustande gekommen ist.
Okay, ja.
So, und
wo hast du das gesehen?
Ich habe das tatsächlich auf dem Shopify-Blog gelesen und dann letztendlich der Part, wie du überhaupt sozusagen da in dieses Business reingestartet bist. Und vielleicht ganz kurz zum Intro, was machst du da oder was macht ihr da? Was ist Senormal?
Also ja, sehr normal. Ich bin dort Geschäftsführer und das ist eine Lifestyle-Brand, gegründet von Jon Olsen, Janni Delair, Rickard Delair und mir, sprich quasi dem Influencer-Pärchen Jon Olsen und Janni Delair. Und Rickard ist der Vater von Janni. Und ja, wir haben das gemeinsam gestartet vor ungefähr knapp 2, 2,5 Jahren, je nachdem, ob man Produktentwicklung und Onboarding-Zeit irgendwie da mit hinzuzählen möchte. Und ja, verkaufen im Grunde genommen via Shopify eben T-Shirts, Hoodies, Badeanzüge, alles, was das Herz begehrt irgendwie und vor allem auch, worauf wir Bock haben. Und das Motto war auch immer schon so ein bisschen eigentlich keine festgelegte Kategorie, sondern einfach nur da, wo wir irgendwie sagen, das wollen wir machen und da haben wir irgendwie Spaß dran. Und ja, das ist ein bisschen uns in der Hand explodiert im positiven Sinne.
Ja, also super erfolgreich könnte man auch wirklich sagen und hat natürlich unterschiedliche Gründe, da die Reichweite von den Olsen, sage ich mal, spielt da mit Sicherheit auch eine Rolle. Ja. die sind schon ganz gut unterwegs gewesen im Business und auch in Social Media. Aber das Faszinierende fand ich wirklich, wie das Ganze überhaupt zustande gekommen ist. Ja, also wie du es schaffst, ich sage jetzt mal, ne, wie der, wie ein junger Deutscher,
Den keiner kennt,
ja, und auch, keine Ahnung, ja. So lange bist du noch nicht fertig mit dem Studium, hast ein bisschen was vorgemacht, ja.
Du bist kein Modegott,
genau, so einfach ganz normaler, junger Mann, sage ich jetzt mal, ja. Wie er schafft, mit einem Influencer ein Top-Business aufzubauen, das explodiert. Erzähl uns mal die Story, weil als ich das gehört habe, fand ich das so faszinierend.
Ja, ich bin Gründer aus Leidenschaft und habe das relativ früh auch festgestellt. Also so die ersten Gründertage hatte ich wahrscheinlich so rum 16, 17. Lebensjahr und habe mich dann aber vor allem in meinem Studium Bauingenieurwesen mehr damit beschäftigt und konnte irgendwie, also mir hat das Studium Bauingenieurwesen einfach nicht gereicht und wollte irgendwie was nebenbei aufbauen und habe mir einfach ja über die Jahre verschiedene Business Cases zusammengebaut, Pitch Decks gebastelt, Businesspläne, so wie das eigentlich jeder macht, und dann natürlich auch wieder verworfen regelmäßig. Und ich hatte irgendwann mit einem Kumpel von mir die Idee, diese Accessoire-Marke Nisantari zu gründen, im Luxussegment. Und das ist so ein bisschen der, wie ich in diese ganze Fashion-Geschichte reingestolpert bin. Und da haben wir aber einfach auch dann relativ schnell festgestellt, so ja, irgendwie ja eine Marke aufzubauen, Online-Shop, die Produkte zu entwickeln und so weiter, ist alles eine Sache, aber dann zu verkaufen war dann irgendwie erstaunlich schwierig. Und wir haben dann da eben auch festgestellt, dass wir auch einfach nicht gut da drin sind. Also Tobi vielleicht noch ein bisschen mehr als ich, aber genau, wir haben einfach gesagt, ja, also ist das jetzt wirklich so das, was wir machen wollen, sind wir da gut drin? Und das war einfach relativ schnell klar, nee, da haben wir irgendwie kein Talent. Oder vor allem ich nicht. Ich hatte ja auch viel mehr Spaß in Supply Chain Produktentwicklung. Und habe mir dann aber überlegt, okay, wie kann ich jetzt die Erfahrung, die ich jetzt über die letzten 2-3 Jahre mit endlichen Trips ins Ausland, China und so weiter gemacht habe, wie kann ich das quasi ja, monetarisieren, im Grunde genommen, so doof es klingt. Und habe mir dann irgendwie ein Geschäftsmodell überlegt und gesagt, okay, wenn ich jetzt Supply Chain machen kann, wenn ich mich ums Warenlager kümmern kann, den E-Commerce-Shop aufbauen kann und eigentlich nur diese Verkaufsseite irgendwie nicht abdecken möchte und ich auch ehrlicherweise, wie gesagt, ich bin kein Modegott, nie wirklich Interesse auch an Design hatte, hatte ich quasi diese zwei Komponenten in meiner Geschäftsmodell-Brainstorming-Struktur, wo ich ihm gesagt habe, so ja, mit denen kann ich nichts anfangen. Und habe mir dann eben überlegt, okay, wie kann ich was bauen, wo ich diese beiden Sachen outsourcen kann? Und habe mir dann eben natürlich viel Recherche gemacht und habe gesehen, oh krass, also es scheint, als wäre Influencer-Marketing jetzt nicht mehr nur noch ein Hype, sondern es wäre so das neue Status Quo irgendwie in der Marketing, im Marketing-Mix, und habe mir dann gedacht, kann man da nicht irgendwie mehr mitmachen und könnte man nicht vielleicht sogar dem Influencer, weil eben viele das Wort ja schon gar nicht mögen, dem Influencer mehr Bedeutung geben als reine Plakatwand. Mhm. Ne? Und da habe ich mir halt einfach gedacht, okay, es gibt echt viele, die haben unheimlich talentierte Hand und ein Händchen dafür, ne, wie Design aussehen muss, Ästhetik und so weiter. Und die haben halt einfach wahnsinnig viele potenzielle Käufer, ne, in Form von Followern. Und habe mir dann gedacht, hey, was wäre, wenn ich irgendwie alles dazwischen mache? Und bin selber ein großer Fan von Jon Olsen gewesen und immer noch natürlich. Und ja, ich habe mir dann ein Video von Janni angeguckt eines Tages, wo sie sagte,
also seine Frau,
seine Frau, ihr größter Traum wäre es, irgendwann ein eigenes Modelabel zu haben. Und da habe ich gedacht, ja, das wäre schon geil, ja, wenn die ein eigenes Label hätte, das wird schon funktionieren, ja. Ne? Und habe mir dann gedacht, okay, und ich könnte eigentlich all das abdecken, was sie nicht kann, weil die haben eben auch gesagt, wir haben keine Zeit, ne? Die haben zwar Geld, aber die haben keine Zeit, kein Netzwerk, keine Erfahrung, und haben den richtigen Partner bis dato nicht gefunden. Und habe mir dann in demselben Video hatte sie dann gesagt, sie würde irgendwie ein paar Tage später mit Jon für Weihnachten nach Hause fliegen, und die beiden wohnen in Monaco. Und ja, dann habe ich geguckt, wann, welcher Tag das sein könnte, wie die Flieger dort aussehen, und habe mir gedacht, so, boah, also wenn ich denen was pitche, dann muss das schon persönlich sein, weil mit einer E-Mail, Instagram, DM kommt man da nicht weit bei den Followerzahlen. Und ich habe gedacht, also wenn ich jemanden überzeugen kann, dann persönlich und habe mich dann wirklich kurzerhand in den Flieger gesetzt, einen Tag später. Also das Video kam, glaube ich, an einem, weiß nicht, Mittwoch oder so raus und dann im Donnerstag war dann schon der Flug und ich habe dann über Nacht entschieden, selber dorthin zu fliegen. Ich habe damals in Wiesbaden gewohnt und bin dann wirklich morgens um 7 Uhr von Frankfurt nach Nizza geflogen und habe versucht, die beiden am Flughafen am Check-in-Schalter abzufangen und denen quasi, ja, so wie heute wird man jetzt so ne, klug sagen, Elevator-Pitch und so weiter, das war mir natürlich da nicht so wirklich bewusst, aber ich habe einfach eine Chance gesehen und für mich hieß es, bin ich bereit, dieses Flugticket zu bezahlen und potenziell am Ende des Tages auch ohne Erfolg nach Hause zu fliegen. Und das war für mich ein Ja, weil ich einfach irgendwie was machen musste. Ich musste irgendwie mein Business voranbekommen und ja, ich habe die getroffen. Wir durften 10, 15 Minuten haben wir miteinander gequatscht, war sehr nett und das war der Start von C-Normal, ja.
Wahnsinn. Ich bin so unglaublich. Lass es nochmal zusammenfassen, weil da so viel drin steckt, finde ich. Also du warst schon unternehmerisch tätig, immer schon, hast immer mit irgendwelchen ne, Geschäftsmodellen jongliert, hast auch was ausprobiert, hattest auch ein Business am Laufen, hast dann auch schnell deine Schwachstellen aufgezeigt bekommen, sagen, ne, und ja, hast das dann auch wieder analysiert, ne, nicht zu sagen, ja, warum tut es nicht, ich lasse das, sondern hast gesagt, das ist nicht alles schlecht hier, ja, ich habe die Hälfte vom Business Model kann was sozusagen, ja, die linke ist eher meine, ja, also wo es im Endeffekt um die Kernprozesse geht, um die Kernkompetenzen geht, um das ganze Backend sozusagen. Das kann ich und jetzt das Frontend zum Kunden hin liegt mir nicht so, habe ich keine so Lust. Und dann analysiert, ja gut, ja, ne, wie kann ich mit meinen Kernkompetenzen ein Geschäftsmodell entwickeln, das dann letztendlich 100% oder 360 Grad umdeckt. Und das ist für mich das eine Spannendste da, also praktisch durch wirklich einen analytischen Weg drauf zu kommen, wie so ein Geschäftsmodell für dich aussehen könnte, das ganz persönlich für dich passt. So,
genau.
Ja. Und dann aber herzugehen, ja, und mit dieser Erkenntnis, ja, dann irgendwo wach, ne, das ist ja so der nächste Punkt, wenn man so ein bisschen analysiert, was passiert ist. Du bist mit einem Chancenblick durch die Welt gelaufen, ja, hast dann eben die Janni Olsen gehört, die sagt, hey, ist, ne, so eine Brand wäre geil, und dann dachte sie so, bumm. Ja, und dann hat sie auch noch in dem Video verraten, wann sie geht, ja, also wann sie wo
ist. Ja, das war crazy. So, ja.
Da hättest du wahrscheinlich, keine Ahnung, hättest du bei dir einfach irgendwie mal bei Monaco einfach geklingelt, hätten sie dich weggeleucht. So, was willst du verkaufen? Okay, und dann auf dem Flughafen, so. Und dann recherchierst du, passt die ab, fliegst von Frankfurt, dort nach, wo war das, Marbella, hast du gesagt, Monaco, an Flughafen, genau. Um die direkt dort abzupassen und deine Idee zu pitchen, ja, für ja, die.
Ich hatte also ordentlich die Hosen voll, kann man auch sagen.
Ja, crazy, okay, pass auf, nimm uns mal bitte ganz genau, soweit du das noch kannst, ich finde es so abgefahren, nimm uns mal in den Tag mit, versuch das mal ein Recap von dem Tag, also keine Ahnung, wie bist du aufgestanden, was hast du gedacht, wie war das dann, hast du sie sofort gefunden, was war da so,
erzähl mal. Ja, das war verrückt, ich habe den Tag sogar gefilmt, also man kann auf YouTube richtig schlecht gefilmt, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber man kann auf YouTube tatsächlich ein Video von dem Tag finden.
Ach was. Das verlinken wir auf jeden Fall in der Beschreibung.
Ja, oh Gott, ich filme jetzt schon. Also man muss dazu sagen, ich bin auch immer schon einer gewesen, der quasi seine Idole nicht nur anhimmelt, ja, sondern der quasi eigentlich auch auf derselben Bühne irgendwo stehen möchte, ja, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und habe mir gedacht, okay gut, also ich wollte schon immer so einen Unternehmer-Vlog quasi machen. Einfach so ganz ehrlich den Unternehmeralltag und ne, Gedankengänge und so weiter transparent mitgeben. Und eben bevor man dann seinen 50 Millionen Euro Exit gemacht hat, wo das Ganze dann irgendwie für viele Leute unrelatable wird. Und also ich habe an dem Tag tatsächlich mit meinem, weiß nicht, mit iPhone 6 oder was das dann war, habe ich gefilmt, mega schlechte Qualität, ist auch kein tolles Video, muss man ehrlich sagen. Aber schon ganz witzig, das sich anzuschauen. Und naja, also ich habe das Video abends gesehen und habe dann eben eins und eins zusammengezählt, gesehen, okay, krass, das ist morgen. Musste mir dann überlegen, ich hatte natürlich Uni, ich hatte keine Kohle, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie gesagt habe, so ja, hier irgendwie 200 Euro für ein Flugticket, ja klar, probiere ich. Und wenn es nicht klappt, ja, so what, ne? Also das war schon irgendwie so, keine Ahnung, ein Drittel von dem, was man dann irgendwie im Monat zur Verfügung hat. Ich habe zwar zu dem Zeitpunkt auch schon gearbeitet, aber trotzdem. Und naja, ich habe dann gesagt, okay, wenn ich nur 10% Chance habe, dass das klappt, dann war es das wert. Und meine Angst war tatsächlich gar nicht mal die Ablehnung per se, sondern es war tatsächlich eher das, was meine Eltern und Freunde und so gedacht hätten, mhm, oder auch vielleicht auch immer noch denken, wer weiß. und vor allem, ja, ob ich von denen halt abgewiesen werde im Sinne von, was willst du Verrückter? Mhm. Ne, so, also, dass ich ja so als verrückt irgendwie abgestempelt ja werde. Weil wenn ich denen jetzt halt irgendwie sage, so, ja, ich bin extra für euch hier hingeflogen, so, also das fand ich ein bisschen krass ja irgendwie. Und dementsprechend habe ich dann gedacht, okay, gut, wie kann ich denen das irgendwie so pitchen, dass es in einem Environment irgendwie ist, wo die ruhig sind, wo die entspannt sind und alles klar. Und dann bin ich also hingeflogen. Ich wusste, es gab nur einen Flug an dem Tag von Nizza nach Stockholm. Mhm. Das heißt, ich wusste genau, welcher Flug. Und der war so um die 11 Uhr, 11.30 Uhr oder so. Und bin dann schon um 9 in Nizza gelandet, sprich hatte eigentlich ordentlich Zeit und ich habe mir dann überlegt, okay, es gibt mehrere Möglichkeiten, die ich machen kann und ich habe mir gedacht, eine Möglichkeit wäre, die draußen abzufangen, eine Möglichkeit im Check-in an der Schlange, mhm, und eine, die in Anführungsstrichen entspannteste Möglichkeit wäre im Sicherheitsbereich, mhm, wenn quasi alles durch ist, ne, und ich dann quasi, ja, also wenn die einfach ein bisschen relaxed sind, am Gate sitzen und einfach nur auf ihren Flug warten. Und hab ich dann also dazu entschlossen gesagt, okay, ich mache das Ganze im Sicherheitsbereich, einfach weil ich irgendwie in der Schlange, dann kommen da Fans an, ne, die werden natürlich jeden Tag angequatscht von irgendwelchen Leuten, und ich wollte es irgendwie möglichst menschlich machen, so doof sich das anhört. Also da war gar nicht irgendwie jetzt der Pitch selber im Fokus, ja, sondern einfach, wie kriege ich das am nettesten hin? Ja. Genau, und hab die dann gesehen am Check-in und war natürlich dann schon nervös ohne Ende. Ich habe so ein bisschen weiter weggesessen. Und dann habe ich die durch die Security gehen sehen und dann dachte ich, okay, top, die sind durch die Security, jetzt gehe ich auch durch die Security, weil ich hatte natürlich meinen Rückflug für denselben Tag gebucht, sprich, ich konnte dann rein, ja, auch durch. Ich habe aber den Flug so spät wie möglich gebucht, aha, sprich, der war erst abends um 6:30 oder so. Und das war dann aber auch das Problem, weil die Sicherheitsleute wollten mich dann in den Sicherheitsbereich nicht reinlassen, ach, weil die sagten, man kann nicht so früh in den Sicherheitsbereich, ach, rein.
Scheiße.
Und dann ging mir richtig der also dann ging es richtig ab bei mir, weil ich halt gesagt habe, so, ja, hier, ich muss dahin, irgendwie ein Freund von mir ist im Transit und dann habe ich natürlich dann riesen Hackmeck gemacht, und ich habe glücklicherweise zu dem Zeitpunkt für Lufthansa gearbeitet, witzigerweise. Sprich, ich kannte mich mit Flughafen, ja, Regularien und so weiter ganz gut aus und habe es dann irgendwie geschafft, den Sicherheitstypen zu bequatschen, dass es wirklich wichtig wäre, und bin dann durch die Sicherheitskontrolle gekommen und zu deren Gate gelaufen und deren Flug hatte Gott sei Dank Verspätung. Weil das hat bei mir so lange gedauert, bis ich in diesen Sicherheitsbereich rein durfte, dass die fast abgeflogen werden. Also es war echt wirklich ein richtiger Krimi, könnte man schon fast sagen. ja, und war natürlich nervös ohne Ende. Ich war total overdressed, auch ich hatte so ein Hemd an natürlich, ne? Also ein bisschen wie wenn deine Mutter sagt, heute ist Kommunion, ne? Also so sah ich aus. Ja. Weil ich wollte natürlich irgendwie professionell rüberkommen, ja, und nett und hab denen auch nur gesagt, so, ey Leute, ich bin hier per Zufall, ich habe euch gerade gesehen. Also ich habe am Anfang auch gar nicht gesagt, ich bin extra für die dahin geflogen. Und die waren mega nett. Ja. Also die waren wirklich echt mega, mega nett. Und Jon hat auch direkt gesagt, ah, hier, ja, ich bin schon am Überlegen, Fashion Brand und so, der war so direkt irgendwie hyped und hat mich natürlich dann ausgequetscht und ich natürlich Schiss meines Lebens irgendwie, ne, und vor allem auch wissend, dass ich jetzt gar nicht diesen Fashion-Hintergrund habe. Ja. Also man muss ja auch noch dazu sagen, dass ich ja jetzt eben nicht nur kein Modegott bin, was Design betrifft, sondern ich war jetzt auch nicht irgendwie einer, der so richtig krass verknüpft ist in der Modeindustrie, mhm, ne, und da jetzt sofort dann auch alles wahr machen kann, was ich dann da verspreche. So. Mhm. Also es war schon auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen fake it until you make it, aber so dieses so, ja, es war schon so borderline, wirklich so sich im besten Bild verkaufen.
Ein bisschen Overselling halt, ne? Was sagst
du? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also so, dass ich noch wusste, mhm, wenn die zusagen, kriege ich es auch hin. Aber es war schon auch so, ich habe das noch
bisschen
nicht.
Bisschen also, war es außerhalb deiner Komfortzone.
Genau, genau. Und cool, ja. Ja, und das war echt ein mega nettes Gespräch. Und dann irgendwann mussten natürlich den Flieger boarden. Und die haben mir dann ihre persönliche E-Mail-Adresse gegeben und gesagt, hier, lass uns erstmal in Ruhe Weihnachten feiern und melde dich Anfang Januar nochmal bei uns. Und dann gucken wir mal, wie wir das machen. Genau. Und dort sind die in den Flieger eingestiegen und ich habe dann noch einen schönen Tag in Nizza verbracht und war sogar auch noch in Monaco, weil fanboymäßig musste ich natürlich dann auch mal irgendwie dieselben Straßen langlaufen, weil wie gesagt, also ich bin ja selber auch Fan von der ganzen Geschichte und dementsprechend war das auch mega unangenehm, weil ich eigentlich nie der Typ war, der groß Promis angequatscht hat. Also selbst wenn das Leute sind, die ich wirklich gerne mag, weil ich irgendwie zu denen aufschaue oder so, lasse ich die in Ruhe, weil irgendwie mir einfach so diese, ja, also mir ist es einfach wichtig, dass sie sich wohlfühlen so und ich muss mich da nicht so aufdrücken. Aber in dem Fall war es einfach so eine große Chance für mich unternehmerisch und ich wollte auch wirklich was mit denen machen, wo die natürlich auch was von haben, ja, weil ich genau wusste, die werden den ganzen Tag nur von großen Marken angequatscht und werden dann da weiter ausgequetscht und ich wusste auch wirklich so nach dem Motto, Leute, ich möchte ehrlich mit euch was Gutes aufbauen, wo ihr hinterstehen könnt, wo ich hinterstehen kann und ja, bin froh, dass das geklappt hat.
Ne, krass, also das ist echt der Wahnsinn. Vor allem auch, ne, dass du dann noch, was du gerade erzählt hast, fast da nicht reinkommst, ne? Weil die Security dich nicht reinlässt. Ne? Du bist so.
Ja, das war grober Schnitzer von meiner Seite.
Na komm mal, das ist krass, da kann doch keiner dran denken, ja. Aber Wahnsinn. Also da ist schon viel dann zusammengekommen, ne? Auch wie du sagst, deine Tätigkeit und Erfahrung im Luftfahrtbereich durch deine Arbeit bei Lufthansa. Das hat dann schon irgendwo sein sollen. Ne? Also manchmal ist es dann einfach so, da fallen die Dinge so, dass du sagst, okay, das musste jetzt so sein.
Ja, ja klar. Ne, das ist so ein bisschen, wie man so schön sagt, Luck is when preparation meets opportunity. Und das war genau das. Ne? Ich meine, ich hatte das Businessmodell 1:1 genau maßgeschneidert fertig, ne, wie die das quasi brauchten. Ich habe das Video genau zum richtigen Zeitpunkt gesehen, war dann quasi flexibel genug, darauf dann auch quasi anspringen zu können. Ne, weil man muss sich ja vorstellen, die meisten Leute, die Jo und Jani irgendwas pitchen, die pitchen denen irgendwie was, weil die halt irgendwie auf der Straße sehen und dann sagen, oh, das ist meine Gelegenheit, ne? Und dann geht's halt irgendwie ab. Und das war irgendwie ungewöhnlich auch für die. Und als ich denen dann am Ende des Gesprächs auch gesagt habe, so Leute, ja, ich muss schon ganz ehrlich zugeben, ich bin für euch hingeflogen, dann waren die halt nur so, boah. Also die waren wirklich so ehrlich schockiert und überrascht, so nach dem Motto, boah, krass. Ja. Also, weil, ne, ich bin jung, ich bin jetzt kein irgendwie ne Vertriebsleiter von XY, wo die Firma alles bezahlt, sondern ich habe selber mein Geld in die Hand genommen. Weil ich denen natürlich jetzt nicht gesagt habe, so Leute, ich bin Bauingenieurstudent und möchte mit euch eine Modemarke machen und arbeite nebenbei noch bei Lufthansa, sondern es war schon eher auch so, ich bin irgendwie im Fashion-Game drin. Das hat irgendwie echt Eindruck geschindet und ich denke mal, dass das wahrscheinlich einer der Hauptgründe war, warum die dann bei mir gesagt haben, also ich kann mir nicht vorstellen, dass kein anderer diesen ein ähnliches Geschäftsmodell vorgeschlagen hat.
Ja, krass. Nee, und ich meine, das ist halt die Dedication. Ich meine, klar, das spüren die in dem Fall. Einfach dieses Commitment zu sagen, boah, ne, und das ist halt auch dann das Nächste. Du warst einfach bereit, du warst vorbereitet und du warst bereit, ein Risiko einzugehen. Wenn du sagst, 10% Erfolgschance, ne, also auf die bist du runter.
Ja, so habe ich das gedacht, ne? Also ich meine, keine Ahnung, wie man das irgendwie, ich habe auch keinem davon erzählt. Ich bin eigentlich einer, der, sobald man irgendwie was Großes macht, ich muss das sofort jemandem erzählen. Also ich muss dann irgendwie meine Mutter anrufen oder irgendwie freuen. Ja. Und ich habe mich an dem Tag wirklich aber so zusammenreißen müssen, weil ich genau wusste, weil ich einfach auch da noch als Unternehmer noch nicht gefestigt genug war, weil ich meine, wie alt war ich da? 22 oder so, also noch irgendwie nicht wirklich, ein bisschen älter, 23 vielleicht, aber einfach, ne, man hat da noch nicht das Selbstbewusstsein, dass man jetzt irgendwie sagt so, also wenn jetzt meine Mutter gesagt hat, bist du komplett verrückt und das Geld und keine Ahnung, und dann hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Also ich hätte mich da wahrscheinlich bequatschen lassen können und dementsprechend habe ich für mich auch den Schluss fassen müssen, so ich erzähle da keinem was von und ich erzähle das erst, wenn es geklappt hat. Und wenn es nicht geklappt hat, habe ich sogar auch noch gedacht, vielleicht lässt es einfach unter den Tisch fallen.
Genau, okay, das ist gut. Ey, das ist aber auch nochmal ein super, super spannender, ne? Also Insight, da ist schon ein Stückchen so viel drin in den 20 Minuten, wo wir jetzt reden. Ne? Also für alle, die irgendwo anfangen was zu starten, was zu machen. Ja, sprecht nicht sofort mit jedem drüber, weil die Chancen sind,
ist mega
wichtig, dass im Endeffekt ganz viel Gegenwind kommt, aber auch nicht aus, ne, irgendwie aus bösem Willen, einfach nur aus Mutterreflex oder Schutz oder was auch immer, manchmal auch Neid oder was auch immer. Aber ja, macht einfach, ne? Macht einfach, erzählt's nicht, lasst eure Taten sozusagen sprechen. Und dann.
Ja, und das ist, ich meine, ich habe dann auch noch den Mut gehabt, das irgendwie ansatzweise zu filmen, weil ich mir einfach dachte, ich meine, wie witzig wäre das, wenn man dann nachher was Großes aufbaut und man dann irgendwie sagen kann, ich habe den Quatsch auch noch gefilmt. So, also die Idee, die habe ich einfach total romantisiert irgendwie, weil ich einfach dachte, ja, das kann mir keiner wegnehmen. Ja. Ne? Und das fand ich so klasse an der Idee. Ich habe dann leider nie wirklich weiter Videos gemacht. Ich habe so ein paar Videos auf meinem Channel, aber deshalb ist dann schnell einfach verloren gegangen, aber so die Grundidee fand ich schon einfach richtig gut, weil ich einfach schon immer davon überzeugt war, wenn ich zeigen kann, wie ich das gemacht habe, so vielleicht kann da jemand was von mitnehmen und so für sich selber irgendwie den Mut halt irgendwie fassen, dann was Ähnliches zu machen vielleicht. Ne? Also weil das Risiko ist ja kalkulierbar. Das ist eine bestimmte Zeit, die ich reinstecke, es ist ein bestimmtes Budget oder jetzt in dem Fall ein Betrag, den man reingesteckt hat, und dann musste ich mir die Frage stellen, okay, wenn ich jetzt dann heute Abend nach Hause komme, komplett müde bin, die Nacht nicht geschlafen und ich habe 250 Euro für den Flug ausgegeben, so, dann, klar, war das ein relativ teures Learning, so, aber nur diese kleine Wahrscheinlichkeit zu haben, dass es klappt und dann halt auch zu wissen, dass wenn es klappt, was das für mich unternehmerisch bedeuten könnte, das war krass. Und da wusste ich bei weitem noch nicht, dass wir den Erfolg haben werden, den wir dann hatten. Also ich hatte mit was ganz anderem, also mein großes, oh, wenn das klappt, dann verkaufe ich mit denen 1000 Produkte oder so. Also das war so meine große Vision. Das war so mein Big Picture irgendwie, ne?
Ja, und das ist ein bisschen anders gekommen. Dann lass uns doch an der Stelle mal so ein bisschen, soweit du darfst und kannst, so ein bisschen Zahlen sprechen, ja, oder Dimensionen sprechen.
Ja, also wir haben, weiß ich jetzt, 6, 7 Launches insgesamt gemacht über die letzten 2 Jahre und wir sind relativ konservativ gestartet. Also wir haben im ersten Launch um die 2000 Produkte gehabt, ein bisschen mehr.
Vielleicht an der Stelle ganz kurz für die ganzen Outsider, ne, weil das ist schon, sag ich mal, Fachjargon jetzt in Bezug auf Fashion Marketing in Social Media oder in der neuen Zeit, einen Launch. Normal Fashion Industrie hat ja irgendwie Kollektionen, Herbst, Sommer, Frühjahr, Winter, gibt irgendwie immer jedes Jahr 4 Kollektionen. In dieser neuen Online Marketing Fashion Welt läuft das Ganze, also in Teilen ja anders. Das heißt, dann setzt man irgendwie eine Kollektion auf, ne, und produziert die und hat ein Datum und kommuniziert das vorab und fokussiert im Endeffekt die ganze Aufmerksamkeit auf das eine Datum und das nennt man den Launch und dann im besten Fall ist man super schnell ausverkauft, ne? So.
Ja, das war jetzt nicht unsere Intention und Vision tatsächlich. Da haben wir uns überhaupt nicht mit beschäftigt. Die Grundidee von Cnormal war einfach irgendwie Produkte zu machen, auf die vor allem Jon am Anfang irgendwie Bock hatte. Ja, und wir haben dann da ungefähr ein halbes Jahr Produktentwicklung gemacht, bis wir dann irgendwann gesagt haben, so, okay, jetzt kriegen wir eine kleine Kollektion hin. Das waren irgendwie, ich glaube, 1 oder 2 Hoodies in 3 verschiedenen Styles, sprich verschiedenen Farben und verschiedenen Prints. Und dann eben T-Shirts. Das war so die erste Runde, ne? Und da haben wir dann, ich weiß noch, da haben wir in Sölden gesessen, in Österreich, da war irgendein Ski-Event und haben dann da mit allen Skiern am Tisch gesessen und quasi die Jungs schon in Skianzügen und ich mit meinem Laptop daneben und wir haben halt irgendwie dann die Quantitäten kalkuliert, so aus dem Kopf und haben halt überlegt, ja, was können wir da machen? Welche Farbe zieht mehr? Welche Größe? Und also es war alles Freestyle so, ne? Wirklich relativ konzeptfrei. Und ja, diese 2000 war so die erste Ding. Und haben wir schon gedacht, so, boah, wollen wir wirklich so viele Produkte machen? Da hatten wir schon echt ordentlich die Hosen voll. Und man muss ja dazu sagen, also Jon hat ja schon auch andere Ventures gemacht davor, ne, Gründer und Anteilseigner von Duschbags unter anderem, ne, Skitaschenfirma. Und der hatte relativ viel Erfahrung, ne? Und trotzdem haben wir alle so am Tisch gesessen. Und ich meine, weil ich hatte sowieso keinen Plan, was für Quantitäten irgendwie Sinn machen. Sprich, für mich war 2000 total viel. Ne? Und selbst für Jon, das fand ich so interessant, war das halt auch viel am Anfang und haben gedacht, okay, komm, lass mal das machen. Wenn wir das nach 3, 4 Wochen ausverkaufen, wäre schon mega. Ne? Also es wäre schon so ein richtig krasser Erfolg. Und ja, dann haben wir das gestartet und dann 2,5 Monate später verkauft. Und naja, das ging halt ein bisschen schneller, als wir dachten.
Bisschen schneller, als ihr dachtet, heißt?
Ja, also sagen wir mal so unter 10 Minuten ausverkauft und darüber halt auch noch ordentlich überverkauft tatsächlich, weil wir noch einen kleinen technischen Fehler in der Webseite hatten und naja, da, also ja, das war dann auch das erste große Learning für mich, dass ja, dass der Demand durchaus auch höher sein kann, als man das vielleicht vorher kalkuliert. Ja. Und wenn dann was schief geht, dann halt eben mit so viel Druck auf der Leitung auch dann richtig schief geht, weil wir haben, glaube ich, wirklich ein paar hundert Produkte überverkauft. Sprich, irgendwie 20% von allen Bestellungen mussten wir dann erstmal refunden. Ja. Und bis wir das dann herausgefunden hatten und so weiter, das war natürlich alles Riesenchaos. Und naja, aber wir haben daraus natürlich gelernt, haben Launches. Und dann haben wir dann gesagt, okay, gut, dann verdoppeln wir die Zahlen. Waren aber schon so ein bisschen, dachten so, ja, okay, müssen wir mal gucken. Also nicht, dass wir jetzt ein zu großes Risiko eingehen. Kann ja sein, dass das nur so ein Einmal-Peak war und dass wir danach dann irgendwie nicht mehr dieselben Zahlen erreichen. Und deswegen haben wir gesagt, gut, machen wir 5.000 Produkte, das kriegen wir irgendwie hin. Ne?
Kannst du mal die werden wir schon los. Ganz grob so eine finanzielle Dimension sagen, was das ein Risiko ist, 5.000 Produkte, dass man das ein bisschen einschätzen kann, ungefähr, plus, minus?
Also ich würde sagen, 5.000 Produkte, ja, kommt natürlich so ein bisschen auf den Produktionspreis an und was man wie gewichtet, aber ich würde mal sagen, wir waren da so ungefähr bei 70.000 bis 80.000 Euro Investment für 5.000 Produkte, vielleicht ein bisschen mehr.
So, mit, wenn du noch ein bisschen Maximum drumherum rechnest, so 100.000 kann man vielleicht über einen Daumenpeil sagen.
Genau. Ja, mit Verpackung dann noch, ne, Transport und so weiter, genau, ja, ungefähr in dem Bereich.
Okay, ja. Also doch schon eine Summe.
Also, ja, das war krass, ja. Ich meine, ich habe auch mit dem Warenlager, weil ich habe ja alles gemacht. Ich habe Logistik, Warenlager, der Online-Shop und so weiter und ich weiß noch, ich habe mit dem Besitzer vom Warenlager zusammengesessen und wir haben dann auch gesagt an dem Tag, ja gut, wie viele Bestellungen erwartet ihr denn? Ich habe gesagt, ja, also Launchpeak werden wir schon haben, wir haben 2.000 Produkte. Ich dachte, ja komm, also 300 Bestellungen werden wir schon haben. So, das war so, wo ich das Warenlager drauf vorbereitet habe. Ne? Und als dann halt eben über 2.000 Bestellungen nachher drin waren, da war natürlich dann irgendwie die Not groß, weil da natürlich dementsprechend nicht Personal genug für war und es hat uns fast eine Woche dann auch es hat fast eine Woche gedauert, bis wir das dann auch versenden konnten alles. Wahnsinn. Und ja, das war schon echt immer eine ordentliche Herausforderung und dann beim nächsten Launch verdoppelt auf die 5.000 und haben dann gedacht, okay, gut, jetzt aber nochmal ein großer Peak und danach werden wir ein bisschen was in Stock haben für ein paar Wochen und dann können wir ganz entspannt auch mal ein paar neue Produkte designen und so weiter, um dann halt weiterzumachen und das ist halt dann wieder komplett explodiert. Also wieder in nicht mal 10 Minuten alles ausverkauft. Wieder haben wir ein bisschen überverkauft, dieses Mal aber wesentlich weniger, weil wir ein bisschen Security-Stock hatten und da einfach ein paar Vorkehrungen getroffen haben. Und auch das Warenlager war natürlich jetzt ein bisschen mehr vorbereitet, sprich, die haben dann so mit um die 1.000, 1.500 Bestellungen gerechnet. Naja, und es ging im Grunde genommen so weiter. Ne? Dann war natürlich die Frage, okay, also so ein bisschen wie Blackjack, ne? Also so wo man, oder wie Roulette, wo man einfach sagt, okay, ne, wollen wir jetzt nochmal doppelten Einsatz machen, ne, und dann nochmal sagen, okay, 5.000 war anscheinend auch noch nicht genug, lass uns 10.000 machen. Und wir hatten echt richtig Schiss zu dem Zeitpunkt, weil wir gedacht haben, oh, was ist, wenn das wirklich nur ein Hype ist und wenn wir dann irgendwann die ganze Community bedient haben und wir uns einfach komplett, sag ich mal, hinlegen und dann alles, was wir quasi bis dato dann verdient hatten, mit diesem einen neuen Inventory-Purchase dann quasi aufs Spiel gesetzt haben. Weil was wir quasi gemacht haben, wir haben am Anfang einmal einen Betrag eingegeben in die Firma und dann halt eben immer quasi aus dem Cashflow heraus versucht zu arbeiten.
An der Stelle vielleicht und, auch nochmal geschrieben, die Frage, ich weiß nicht, inwieweit du das erzählen kannst, willst, als ihr denn die Firma gegründet habt, wie ist denn das dann abgelaufen? Weil das sind natürlich, bei sowas, ich meine, das ist ja oft so, ne? Das sind dann die Machtverhältnisse meistens ja nicht die beste, also ne, die Verhandlungsposition ist da immer ein bisschen schwierig, wenn du da irgendwie den, ja, gut wohlhabenden Influencer hast und die ganze Familie, die dahinter steckt, ne, die haben schon richtig Asche, kann man so sagen. Die können ja sagen, jo, mach mal einfach und wir stecken jetzt jeder eine Million rein mal und dann verteilen wir dementsprechend die Anteile. Dann siehst du klein aus, dann sagst du, jo, ich kann auch ein paar tausend Euro.
Ich kann 500 Euro. Dann bist du so, okay. Ich gehe noch ein paar Flaschen sammeln und dann guck, dass ich die ganzen Clubmate weggebe und dann, genau. Ja, ich meine, das war mega, mega schwierig natürlich. Hatte ich auch wahnsinnig Schiss vor. Das hat auch alles Ewigkeiten gedauert, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe dann einen Deal abgeschlossen, der zu dem Zeitpunkt natürlich für mich der absolute Wahnsinn war. Da wusste ich aber auch noch nicht genau, was auf mich zukommt. Im Sinne von Workload, ne, im Sinne von Responsibility. Und da muss ich natürlich ganz ehrlich sagen, weil ich habe finanziell dort quasi kein großes Geld reinlegen müssen, was mir wichtig war, weil ich das einfach auch nicht gekonnt hätte. Selbst wenn ich es gekonnt hätte, wäre das ein so kleiner Beitrag gewesen, dass das trotzdem irgendwie irrelevant gewesen wäre. Und dementsprechend haben wir eben gesagt, okay, gut, ich kriege quasi Anteile für meine Arbeit und für, ne, für das Management, das ich hier mache und dann kriegen die dann natürlich für das Marketing, Design und natürlich auch für das Risiko, dass man halt eben Geld reinlegt, dann die anderen Anteile. Und da ist natürlich ein großer mehrheitlicher Anteil in deren Richtung geflossen. Das war auch natürlich am Anfang völlig fein, weil wir einfach gesagt haben, so klar, also das war fair, ne? Das war mein goldenes Ticket irgendwie als Unternehmer. Ne? Ich habe wirklich an dem Abend, wo wir diese 2000 Produkte, ich habe zitternd in meinem WG-Zimmer gesessen in Wiesbaden und quasi einfach nur gedacht, so, scheiße, was passiert hier? Ja. Ne, und ich habe irgendwie Freunde angerufen, Tobi, meinen ehemaligen Mitgründer und so weiter. Ich habe gesagt, wir haben ja irgendwie ausverkauft, ne, und ich bin vor lauter Verzweiflung bin ich, glaube ich, erst 10 Kilometer joggen gegangen und dann bin ich in den Supermarkt und habe mir eine Flasche Ruby Bubble geholt, weil Alkohol war nicht drin an dem Tag, weil ich einfach so viel noch arbeiten musste. Und so habe ich das irgendwie zelebriert, aber halt komplett alleine so, ne? Also es war dann keiner da, der dir irgendwie auf die Schulter geklopft hat. Crazy. Oder, ne? Also man sieht so wie 70.000 Besucher auf deinem Webshop.
Gleichzeitig.
Ja, und wie du halt eben auch sagst, ne? Also da sitzt dann irgendwie der wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt 24 Jahre alte Christian, der irgendwie in seinem Leben bei Nisantari keine 20 Produkte verkauft hat, so gefühlt, ne? Und dann auf einmal so explodiert dir die Bude da einfach so, ne? Und das war crazy.
Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Also echt der Wahnsinn. Und das ist dann halt immer mehr geworden mit den Launches. Vielleicht noch kurz, bevor wir die Story da, die Wachstumsstory abschließen. Was war denn der, du sagst, 7 Mal habt ihr gelauncht.
Ungefähr.
Was war da, ja. Was also, war das?
Ich müsste es
zählen. Was waren das, oder beim letzten Launch, was waren da die Dimensionen?
Ja. Ja, also da geht es natürlich dann langsam hoch. Das waren so um die 30.000 Produkte für einen Launch. Also da wird es dann schon wirklich, und da geht es dann wirklich um mittlere sechsstellige Investmentbeträge. Und auch die werden nach wie vor in wahnsinniger Lichtgeschwindigkeit abverkauft. Und man muss wirklich sagen, also wenn man so viel Druck auf der Leitung hat, muss es nur ganz, ganz kleine Ineffizienzen geben im E-Commerce und das fliegt dir sofort um die Ohren. Und wir hatten einfach wirklich Probleme, die kein anderer hatte. Also das typische Problem, was man eigentlich erwarten würde, nämlich, dass der Server crasht, das hatten wir nicht, weil wir Shopify ist Cloud-basiert und die haben uns versichert, das gibt keine Probleme. Wenn die Kardashians das nicht schaffen, dann schaffen wir das auch nicht. Das war so deren Statement vom Customer Support und auch einer der Hauptgründe, warum wir Shopify genommen haben. Aber wir haben natürlich irgendwie gemerkt, die Rückmeldung von den Payment-Providern, Kreditkarten, Payment-Transaktionen, das dauert irgendwie 2-3 Sekunden. Und die 2-3 Sekunden, die hatten wir nicht, weil in irgendwie 1-2 Sekunden teilweise 4-5.000 Menschen mit dieselbe SKU im Basket hatten.
Ja. Also das also gleiche Produkt Hoodie, kaufen wollten.
Genau, Hoodie schwarz in XS. Ja. Und wenn dann das System nur so ein paar Sekunden braucht, ist das Inventory-Syncing zu langsam und damit haust du dir dann sofort die Inventarzahlen um die Ohren. Und das war total schwierig zu lösen, weil wir haben mit unseren Payment-Gateways gesprochen, ne, mit PayPal, mit Stripe und so weiter. Wir haben mit unserem Warenlager gesprochen und wir haben auch von jemandem gesagt bekommen, Leute, ihr habt Zahlen, die haben wir so noch nie gesehen in Europa. Ne, irgendwie. Und das war einfach total verrückt irgendwie, ne? Weil wirklich jeder, auch das Warenlager, wir haben dann irgendwann gesagt, wir müssen das Warenlager wechseln aus vielerlei Gründen. Und dann haben die mich halt auch, die fragen dann in Onboarding-Gesprächen immer, ja, und wie viel habt ihr dann so durchschnittliche Sendung? Ich sage, ja, das funktioniert bei uns nicht so ganz. Wir launchen nur dreimal im Jahr und dann haben wir ungefähr 20.000 Bestellungen an einem Tag. Können wir damit arbeiten? So, ne? Und man muss sich halt eben vorstellen, normale Marken, also selbst in Black Friday Zeiten, da hast du einen Multiple von, sagen wir mal, 400 bis 1000 Prozent, ne? Also 4- bis 10-facher Umsatz in einem Black Friday, so, ne? Bei vielen, sag ich mal, Standardmarken. Bei uns, wir haben also quasi einen fast 1000-fachen Umsatz an bestimmten Tagen im Vergleich zu einem Regelbetrieb, ne? Und das ist einfach eine Konstellation, die für Warenleger unheimlich schwierig darzustellen ist, weil das natürlich immer noch mehrheitlich mit Hand gemacht wird. Und das war unheimlich schwierig, jemanden zu finden, der uns nicht nur gute Preise gibt, sondern einfach, also wir haben wirklich mit einem Warenlager haben wir einen Launch gemacht, wo dann ein ganzer LKW nach Schweden geschickt worden ist. Also quasi das Warenlager war in Deutschland und wir haben einen ganzen LKW rein mit C-Normal-Paketen nach Schweden geschickt und deswegen einen besseren Preis bekommen. Ne? Und das ist nicht möglich, wenn du jeden Tag 50 Pakete verkaufst. Das ist nur möglich, wenn du an einem Tag mehrere hundert, mehrere tausend Bestellungen in einem Land hast. Und das, also wir haben wirklich buchstäblich Produktentwicklung, Produktion und vor allem auch wirklich Vertrieb komplett auf den Kopf gestellt. Und das halt eben auch noch, wo wir alle Anfänger waren. So, ne? Und das war schon echt verrückt und ist auch heute immer noch tatsächlich sehr, sehr schwierig.
Wahnsinn. Ja. Das ist schon echt eine beeindruckende Story. Lass uns mal ein bisschen auf den Part eingehen, den du in diesem ganzen Spiel machst und das noch mal ein bisschen auch besser zu verstehen. Also, oder ne, du hast es ja selber, wie du ein bisschen geschildert hast, erst mit der Zeit verstanden, was du auch für einen Wert schöpfst und was es für dich auch ganz persönlich bedeutet. Also, welche Teile machst du in dem Prozess? Lass diesen Prozess doch mal ein bisschen auseinandernehmen.
Genau. Also, ich mache Produktentwicklung. Sprich eben alles, was produktentwicklungsmäßig anfällt, geht quasi über mich und dann natürlich nach Portugal, beziehungsweise in die Türkei, Italien und so weiter. Dann Produktionsmanagement, auch, ne, also auch sowas wie Qualitätskontrolle, ab und zu mal hinfliegen, sich das anschauen, Preise verhandeln und so weiter. Das ganze Thema Logistik, sprich, wie kriege ich die Ware von der Produktion ins Warenlager? Dann das Thema natürlich Warenlager. Wie entscheide ich mich für das richtige Warenlager? Wo müssen wir situiert sein? Wo sind unsere Hauptmärkte? Dann den Aufbau vom Online-Shop, sprich, Design vom Online-Shop könnte man fast so sagen und aber auch gucken, dass natürlich alles vernünftig läuft. Ich habe das Customer Support Team gemanagt, sprich, ich habe Leute finden müssen, die ja mehrere tausend E-Mails an einem Tag dann eben beantworten. Auch das ist natürlich mega schwer, weil ich brauche Customer Support People quasi dreimal im Jahr gefühlt und dann aber 24/7 und acht an der Zahl, ne, so gefühlt. Und dann natürlich, ja, auch das Ganze, ne, wenn wir E-Mails rausgeschickt haben, das war von mir gemacht. Was gibt's noch? Wir haben den Hangtext natürlich gemacht an den Produkten. Ne? Wir mussten die Tüten einkaufen. Wenn dann im Warenlager irgendwas fehlte, dann musste das nachbestellt werden. Ich habe die Verpackung designt. Wir haben einen Container quasi in, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber wir haben einen 20-Fuß Seekontainer quasi designt. Bei mir war es ganz wichtig, dass die Verpackung quasi eins mit dem Design ist. Und das ist ganz, ganz schwierig, weil die meisten denken sich irgendeine Verpackung aus und dann hauen die da ein Design drauf. Ja. Und ich wollte einfach, dass das Design mit der Verpackung und die Art und Weise, wie es verpackt wird, beziehungsweise dann eben auch ausgepackt wird, irgendwie Sinn macht. Plus natürlich dieses Industrial Sportiness, was C-Normal natürlich auch so ein Stück weit ausmacht. Und da musst du dann eben auch, ne, gucken, das Design, Verpackungsproduzenten finden, das alles koordinieren. Ich habe die Firma gegründet und geschaut, dass wir irgendwie ein vernünftiges Backoffice haben. Da habe ich viel Hilfe bekommen, glücklicherweise. Von Freunden, Investoren. In Berlin.
In Berlin, also eine genau, GmbH.
Die Firma sitzt in Berlin. Ja. Und Genau, also auch das war alles auf meiner Seite und
und mit Backoffice ja? Meinst du im Endeffekt auch das ganze Thema Buchhaltung, Administration?
Genau, also Rechnungen, Abgleichen, Belege, Thema. Transaktionen. Wir brauchen natürlich Umsatzsteuern, ja. Irgendwann Umsatzsteuern in mehreren Ländern, weil du die Schwellenbeträge erreichst, ne? Dann darfst du in jedem Land einzeln die Buchhaltung machen und so weiter. Also das wird dann irgendwann alles wahnsinnig komplex, ne? Und das ist auch so der Punkt dann irgendwann, wo ich da also einfach selber quasi kurz vor Burnout war, weil man muss ja überlegen, ich habe ja nicht nur das gemacht, ich habe parallel noch dreiviertel Vollzeit bei Lufthansa gearbeitet.
Ach, das hast du
und eigentlich auch noch studiert.
Wow.
Ne? Also gut, Studium muss man dann natürlich ganz ehrlich sagen, das war dann relativ schnell, habe ich das ad acta gelegt. Ja,
wahrscheinlich.
Aber bei Lufthansa war ich noch sehr, sehr lange. Also ich habe tatsächlich erst im letzten Jahr, April, bei Lufthansa aufgehört.
Krass, und du hast klassisch Flugbegleitung gemacht, oder was hast du gemacht?
Genau, ja. Ich war erst am Boden, sprich ich habe erst am Frankfurter Flughafen am Boden gearbeitet, auch zu dem Zeitpunkt, glaube ich, wo ich nach Nizza geflogen bin. Und später bin ich dann zum Fliegenden gewechselt, weil ich mir dachte, okay, gut, wenn ich eh schon jeden zweiten, dritten Tag im Flieger sitze, dann kann ich dafür auch arbeiten. Und fand das einfach spannend. Ich habe das geliebt. Wahnsinnig tolle Firma. Ich fand den Job genial und ich hatte wahnsinnig Mühe damit, das aufzugeben. Und natürlich auch noch nicht, weil ich nicht wusste, wie sieht's mit meiner Sicherheit aus? Ne? Wie vertraglich, ne? Kriege ich hier genügend Geld und so weiter? Also wir haben so viel gefreestylt und wir wussten in so vielerlei Hinsichten nicht, wo wir hingehen. Also wir wussten ja nie, ist das jetzt ein Projekt? Machen wir das jetzt irgendwie dreimal drei Launches und packen wir danach die Koffer und gehen getrennte Wege? Ja. Ne? Oder wird das jetzt irgendwie die nächste Riesenmarke? Ja. Also da war nie ein Masterplan hinter. Mhm. Wir waren nie so dieses, oh, wir machen jetzt hier Limited Drop Strategy und danach machen wir das und dann machen wir irgendwie hier weniger Produkte, um so diese Scarcity zu machen. Also jeder interpretiert da total viel Strategie rein und die gab's einfach nicht. Ja. Also, und das ist schon
Wahnsinn. Und auch für
viele,
dich das halt.
Viele Ebenen. Ja,
also auch, ne, dass du sagst, okay, ich meine, da ist ein Studium, dann, also klar, das ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, diese Unsicherheit, die man dann auch aushalten muss, selbst wenn es erfolgreich ist. Ne? Du siehst, okay, ist erfolgreich, aber du weißt nicht, ja, wie geht das weiter? Da hängen große Entscheidungen dran. Was mache ich mit meinem Studium? Was mache ich mit meinen Jobs?
Das Krasse, was ich immer fand, war halt auch dieses, wenn irgendwas schief geht, ich bin schuld. Ich war ja lange Zeit, oder ich bin es im Grunde genommen immer noch, der einzige Mitarbeiter. Ne? Und das heißt, wenn irgendwie ein Fuck-up im Warenlager war, dann war ich der Erste, der angerufen worden ist von dem Team, um halt zu gucken, was passiert jetzt da? Warum gehen die Produkte nicht raus? Ne? Oder wenn irgendwie, keine Ahnung, die Ware nicht schnell genug ankam. Mhm. Oder wenn irgendwie das Design nicht gestimmt hat. Ne? Also jeder, der Jon ein bisschen kennt, der weiß, dass wahnsinnig penibel ist, ja, und einen unfassbar hohen Anspruch hat an die Produktentwicklung und dem gerecht zu werden und dann eben zu wissen, was für Zahlen dahinter stecken, das war ein unheimlich hoher Druck natürlich und weil ich das nie gelernt habe, wusste ich auch anfangs nicht, wohin damit, ne? Muss ich ganz ehrlich gestehen, also das war. Und dementsprechend war mir auch Lufthansa so wichtig, weil dann halt nach New York zu fliegen und dort einen Tag in Anführungsstrichen frei zu haben, ich habe da natürlich immer noch gearbeitet. Also ich bin dann wirklich nach New York geflogen, habe den Laptop aufgeklappt nach Ankunft, abends um 10, man hat ja dann da schon den Tag irgendwie durchgemacht, gearbeitet, geschlafen, morgens aufgewacht und bevor dann Pickup ist dann irgendwie immer um 11 Uhr, 12 Uhr morgens, ja. Dann bin ich in die Innenstadt gefahren, habe dort einen Kaffee getrunken und weitere Sachen gemacht. Bin dann durch die mittags quasi durch die Nacht geflogen, morgens in Frankfurt gelandet, morgens von Frankfurt nach Wetzlar gefahren in unser Warenlager, geschaut, ob da alles okay ist. Dann von dort aus zum Verpackungsproduzenten, geschaut, was da abgeht. Zu mir irgendwie in die Bude umgezogen. Ne? Und also Lufthansa hat mich in der Hinsicht, oder der Job hat mich in der Hinsicht tatsächlich so ein bisschen gerettet, weil mir diese Länder und diese Ziele so viel Kraft gegeben haben, weil auch ich natürlich bin jung, ich habe die Welt noch nicht gesehen, ne? Und wenn man dann nach New York fliegt, nach Mumbai, nach Peking, nach Hongkong und wo man dann überall hinkommt als Flugbegleiter, so, das war natürlich, ne, da öffnen sich natürlich die Tore zur Welt irgendwie und diese Kombination, das war, glaube ich, mein Stress Relief, könnte man sagen. Also es war zwar klar ein Job und es war auch anstrengend, Aber dass diese Layover-Times auch mit meinen Kollegen, deren, sag ich mal, Welt mitzubekommen, und ich habe häufig gar nicht erzählt, was ich mache. Also die haben einfach alle gedacht, ich bin irgendwie Flugbegleiter, und wie ich dann gesagt habe, so, ach, ich muss noch hier im Café ein Meeting machen oder so, dann haben die einen immer schon angeguckt, weil die natürlich dann alle die Layover-Zeiten genießen. Ja. Und ich habe mich natürlich irgendwann dann auch erwischt, wie ich dann schon fast mehr im Layover gearbeitet habe, als ich dort quasi meine Freizeit genossen habe. Und da war natürlich dann irgendwann auch der Zeitpunkt, wo ich dann gesagt habe, okay, gut, klar, ist irgendwie witzig, dann in New York im Café zu sitzen und zu wissen, so, ich baue jetzt hier mein Business in Deutschland auf, aber irgendwann geht einem dann auch die Puste aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, das war eine wahnsinnig, also ich habe eben ja schon gesagt, ich hatte einen wahnsinnig stressigen Tag jetzt schon, und ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe zu dem Zeitpunkt, ehrlicherweise. Also
Wahnsinn.
Ich kann es dir nicht sagen.
Wahnsinn. Ja, das ist auch eine krasse Situation. Also ich sag mal, eine recht einzigartige Situation, die es wahrscheinlich auch gar nicht so oft gibt, ne, in der du dann warst und jetzt auch immer noch bist, ne, jetzt in Bezug auf klassische Gründung oder Startups, weil du letztendlich ja natürlich Geschäftspartner hast, aber die Geschäftspartner, die sind nicht da. Also ich meine, die hängen in ihren Villen ab, die hängen in ihren Booten ab. Ja, mit denen hast du Kontakt, da gibt es Themen, aber du bist letztendlich der, ja, Single Founder sozusagen, wenn man will. Du kannst mit niemand irgendwie was ausmachen eigentlich. Ist niemand da, wenn du mal irgendwie jemanden brauchst, so. Also jetzt mal hart formuliert. Ist natürlich schon eine schwierige Situation. Ich meine, du warst, was gesagt, 23, ne? Du warst ja super, super.
Hast du gestartet?
Du bist immer noch jung. Also jetzt bist du besser 27, oder was?
Ja, genau, jetzt gerade.
Also.
Ja. So. Ja, das ist crazy. Also ich meine, ich bin wahnsinnig dankbar natürlich für die Erfahrung. Ich bin mir durchaus auch bewusst, dass es andere Gründer gibt. Und auch, weil ich selber davor ja auch die Erfahrung gemacht habe, wie schwierig das ist, Traction zu bekommen. Wie schwierig das ist, so die ersten Verkäufe reinzubekommen. Und ich bin so dankbar, dass ich quasi diese Erfahrung machen durfte, wo ich quasi alle Probleme der Welt hat, also wirklich so diese krassen Wachstumsschmerzen natürlich gespürt habe, wie kein anderer wahrscheinlich. Dafür hatte ich aber nie das Problem, dass ich nicht wusste, wie ich meine Ware loswerde. Ne? Und ich weiß das sehr zu schätzen, und ich glaube, das ist so wahrscheinlich einer der wenigen Punkte, so auf dem Boden geblieben mein ganzes Team irgendwo auch ist, und ich wertschätze jeden Einzelnen, ist das aber irgendwie schwierig zu vermitteln. Ne? Ja. Also wie viel Power und wie viel, hört sich so doof an, aber wie viel Macht da irgendwie auch drin steckt, ne? Weil es gibt eben ganz, ganz viele andere, die wirklich mit tollen Ideen scheitern, so, ne? Und das war auch ursprünglich so mit einer der Grundideen. Das war so für mich immer Phase 2 quasi in der ganzen Geschichte, dass wenn ich dann irgendwann sagen kann, okay, jetzt habe ich selber die Ressourcen, dass ich diese Maschinerie, die ich ja eigentlich dann bauen wollte, auch die dahinter steckt, also das große Ganze, ne? Weil ich habe mich ja so in diesem Cinemal-Thema irgendwie dann verloren, nachher einfach durch der reine Workload und durch den Erfolg, den wir hatten, dass ich ja so ein Stück weit mein originales Geschäftsmodell komplett aus den Augen verloren habe und damit halt eben auch so diese Phase 2, wo ich gesagt habe, so eigentlich war mein Core-Purpose dann irgendwann auch einfach talentierten Gründern zu helfen, denen quasi meine Maschine zur Verfügung zu stellen, meine Ressourcen, mein Netzwerk und dann halt eben bei der Skalierung zu helfen, natürlich ein Stück weit. Ne? Und mal gucken, wann das dann vielleicht noch kommen wird, aber
Und da kommen wir jetzt ja schon auch so ein bisschen in die Gegenwart. Ich meine, aktuell bist du da bei Cinemal immer noch in stark eingebunden, ne? Und da ist, wird man sehen, was die Zukunft bringt. Aber du hast ja auch ein anderes Business jetzt auch schon gestartet, zusammen mit einem anderen Geschäftspartner. Das ist die Fashion Tech Group. Und da wird deine Vision oder deine Mission, besser gesagt, die du gerade so ein bisschen beschrieben hast, auch einfach anderen Unternehmern zu helfen, dann auch diese Erfahrungen, diese Maschinen, die du aufgebaut hast, denen irgendwo zur Verfügung zu stellen, auch schon ein bisschen sichtbar. Erzähl doch mal, was ihr mit der Fashion Tech Group macht und was also die Idee dahinter ist.
Genau, also da noch ein ganz kleiner Exkurs zu dem ersten Geschäftsmodell. Die Idee damals war halt quasi, das Ganze on scale anzubieten. Also die Idee war quasi, dass ich sage, ich möchte eine wirklich eine Maschine, eine Brand-Building-Machine, sag ich mal, aufbauen und dort eben in erster Phase eben Influencern dabei helfen, Product Brands auf den Markt zu bringen und diese dann eben auch operativ zu managen, sodass halt eben möglichst wenig Zeit erforderlich ist und die Zeit, die dann erforderlich ist, eigentlich nur in Design und Marketing verbracht wird und alles andere sollte quasi gemanagt werden. Und da bin ich halt eben total von weggedriftet durch eben den Workload und den Erfolg natürlich auch, den wir dann da hatten. Und ich habe dann aber witzigerweise ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr später ein Intro zu Björn bekommen, meinem heutigen Co-Founder bei der Fashion Tech Group, der im Grunde genommen natürlich auch das Ganze gesehen hat und sagte so, okay, krass, die haben Traction und er war eben der Meinung, dass er uns helfen kann. In den Bereichen, wo wir eben diese Wachstumsschmerzen gespürt haben und hat sich dann eben bei Jung gemeldet, der wiederum hat ihn dann an mich weitergeleitet. Und ich war am Anfang überhaupt nicht interessiert, weil ich hatte einfach wahnsinnig viel zu tun. Ich wollte mich da auch nicht groß belehren lassen irgendwo natürlich weil wir haben halt einfach jeden Tag Leute gehabt, die uns irgendwas verkaufen wollten natürlich auch und war da einfach, hatte eine relativ starke Abwehrhaltung irgendwie und irgendwie, ja, war Björn aber dann doch so hartnäckig, dass er immer wieder gebohrt hat und ich mich dann irgendwann habe breitschlagen lassen zu einem Meeting in Stockholm, weil ich natürlich auch regelmäßig nach Stockholm geflogen bin habe dann ihm dort getroffen und der hat mir dann ein Stück weit gepitcht, wie er uns helfen wollen würde, beziehungsweise hat er mir dann gepitcht, was er eigentlich gerade macht. Und das war so der Moment, wo wir so beide festgestellt haben, so, ah krass, das ist genau dasselbe Geschäftsmodell, womit ich eigentlich ursprünglich an den Start gegangen bin. Ich habe es aber eben aus den Augen verloren und er war da halt eben wirklich voll drin. Und einfach auch einer persönlichen Ebene haben wir wahnsinnig gut miteinander funktioniert. Er konnte genau die Themen aufgreifen, wo ich irgendwie Kopfschmerzen hatte und einfach wahnsinnig toller Typ und Unternehmer auch. Tolles Charisma irgendwie. Und ja, ich habe mir gedacht so, ja, ich glaube, das könnte interessant sein. Vielleicht kann ich ihm genau da helfen, wo seine Schwachstellen sind im Team und vielleicht kann er mir genau das geben, was ich nicht kann, weil ich halt gesagt habe, okay, ist ja normal, aufgeben ist für mich keine Option. Sprich, wenn wir was machen, dann muss das parallel zueinander funktionieren. Und hat er gesagt, ja, und ich glaube, das kriegen wir hin, weil wir quasi so viele Synergien irgendwie teilen, gerade auf Produktion, Supply Chain Ebene, dass das irgendwie Sinn gemacht hat. Und ja, dementsprechend haben wir dann vor knapp 2 Jahren, ist das jetzt dann auch schon her, noch nicht ganz, ein bisschen mehr als anderthalb, haben wir dann gesagt, lass uns das Venture zusammen aufziehen.
Was auch lustig ist, ne? Weil keine 2 Jahre oder vielleicht knapp 2 Jahre davor warst du der zum Pitchen irgendwo hingeflogen ist. Ja. Und 2 Jahre später war es genau andersrum. Da ist jemand zu dir gekommen und hat wollte dir.
Ja, das war natürlich cool, ne? Weil der hat mir natürlich Leute, der ist wahnsinnig gut verknüpft in Stockholm, hat mir dann da die Wahnsinnsmenschen präsentiert. Der wollte natürlich auch Eindruck schinden irgendwie und hat geguckt, dass ich da möglichst gutes Wochenende habe. Und das ist ihm auch fantastisch gelungen und weil wir einfach auf so einer persönlichen Ebene gut funktioniert haben, haben wir gedacht, okay, und ich war natürlich auf einem absoluten Hoch irgendwo auch, ne? Und habe gedacht, okay, gut, ich glaube, das kann man duplizieren ne? und vielleicht sogar noch mehr. Und deswegen sind wir da total energisch dann reingestartet. Ja.
Das heißt, es ist im Endeffekt Geschäftsmodell in einem Satz wäre, ihr macht genau das, was ihr mit oder was du mit Jung gemacht hast, sehr normal. Ihr nehmt eure Arbeit mit Menschen, die schon eine Reichweite haben, die eine Community haben, entwickelt für die eine Brand.
Richtig.
Und die machen dann letztendlich den Marketing-Part und ihr den ganze Backbone, den du vorher beschrieben hast, den du auch letztendlich für sehr normal machst.
Genau, ja, wir haben dann auch natürlich im Geschäftsmodell natürlich so ein bisschen geschaut, ob wir schon so ein paar der Learnings irgendwie dann dran schließen können, weil dann ist natürlich immer die Frage, ne, wem gehört die Brand, wie viele Shares möchte man so und so machen, und wir haben eigentlich dann relativ schnell uns auf ein Modell geeinigt, wo wir dachten, das macht irgendwie Sinn, und zwar, dass wir eben gesagt haben, wir wollen erstmal eine Lizenzphase machen, sprich der Influencer, wir helfen dem bei der Brandgründung, die Brand sollte aber vom Influencer besessen werden, weil uns war das einfach wichtig, dass quasi die Ideengeber irgendwie auch diejenigen sind, die das Ganze nachher halten, und dann würden wir das eben lizenzieren in einem einfach gemeinschaftlichen Vertrag, Exklusivrechte quasi haben, um dann die komplette Operations, also Supply Chain Management, aber natürlich dann eben auch den Vertrieb und so weiter zu übernehmen, und würden dann einfach einen reinen Profit-Split Split machen, sprich wir haben in den meisten Deals eigentlich immer so ein 50-50 angepeilt, und dann wäre dann quasi die zweite Phase gewesen, wo wir dann irgendwie sagen, wir nennen das die Incorporation Period, wo wir dann einfach so sagen, okay, wir hatten ein Proof of Concept innerhalb dieser Marke, wir haben irgendwie ausreichende Umsätze, uns gefällt irgendwie die Partnerschaft mit dem Influencer gut, wir wollen es langfristig machen, wollen da auch einen Unternehmenswert, Brandwert aufbauen, der potenziellen Exit Value zum Beispiel haben könnte, und haben dann gesagt, okay, sobald dann irgendwas einen bestimmten Umsatz erreicht und eine bestimmte Stabilität hat, müssen wir daraus eine Tochtergesellschaft machen, die wir dann eben in einem ähnlichen Cap Table, sage ich mal, mit dem Influencer teilen, also auch da dann eher 50-50, 40-60, 60-40, je nachdem, wer jetzt Inventory Finance, also da kommt es ein bisschen auf die Vertraglichkeiten irgendwie an. Und das war so das Modell, genau.
Spannend. Wenn du sagst, war, dann ändert sich das gerade ein bisschen, oder?
Ja, total. Also wir haben mit FTG oder haben und auch machen immer noch eine unheimlich schwierige Phase durch, gerade, weil wir einfach dann doch relativ schnell festgestellt haben, oh je, nicht jeder Influencer-Case ist erfolgreich. Und wir haben halt eben, weil wir so eine krasse Anfangsmotivation hatten, ne? Man muss sich eben vorstellen, wir haben irgendwie bei Sinn Normal gefühlt immer nur die Zahlen verdoppelt und geguckt, dass alles andere in Ordnung ist. Und haben dann irgendwie gesagt, okay, dann fangen wir jetzt bei der Marke auch mit 2000 Produkten an, ne? Und haben das so versucht, fast eins zu eins zu kopieren, und haben dann einfach relativ schnell festgestellt, oh krass, von den 2000 haben wir nur 100 Produkte verkauft. Bei einem Launch, ne? Und dann ist halt die Frage, okay, shit, was ist falsch, ne? Ist es irgendwie der Price Point? Ist es die Marke? Converted Influencer nicht so, wie wir gedacht haben? Und dann geht's so direkt ins Troubleshooting. Und der zweitgrößte Fehler, den wir gemacht haben, war halt eben, dass wir so viele Influencer gleichzeitig in unserem Verkaufschannel quasi oder in unserem Onboarding-Channel hatten, dass wir die Learnings gar nicht auf die einzelnen Marken dann jeweils applyen konnten,
so schnell hintereinander
parallel zwei beziehungsweise vier Marken in einem Prozess befunden haben. Sprich, wir haben uns quasi viermal gleichzeitig auf die Schnauze gelegt. Also, und das war so ein bisschen das Hauptproblem, und haben einfach festgestellt, okay, gut, also 2000 Produkte bei einem Launch zu machen, ohne zu wissen, ob man verkauft, ist komplett lebensmüde. Ne? Dann halbes Jahr Produktentwicklung zu machen, ohne zu wissen, welche Produkte performen, also nicht irgendwie ein Testing zu machen, Umfragen und so weiter, auch komplett keine gute Idee. Ne? Dann natürlich dieses Thema, wie weiß man, dass ein Influencer performt? Ne, performt der, wenn der gute KPIs hat, also sprich Follower und gefällt mir und Comments, ne, so werden ja meistens die Engagement Rate, wie man immer so schön sagt, gemessen. Das muss aber noch lange nicht heißen, dass das auch in den Zahlen widerspiegelt. Also wir hatten Influencer, die haben eine Engagement Rate von 20%, was wahnsinnig ist. Ja, und die Verkaufszahlen sind also fast null, ne? Und gleichzeitig hatten wir andere Influencer, wo die Engagement Rate nicht so gut ist. Und dann haben wir halt auch wieder geguckt, okay, wie war das bei Sinn Normal? Und haben dann überlegt, wo könnten hier die Unterschiede sein? War das reiner Zufall? Ist er einfach jetzt so fantastisch, ja? Und haben wir dann festgestellt, okay, dann ist es vielleicht die Viewerzeit, ne? Also wie lange schaue ich mir einen Influencer an und wie ist meine Verbindung zu dem? Ne? Also schönes Beispiel, es gibt den Channel Discover Earth zum Beispiel. Der hat irgendwie 4,5 Millionen Follower, hat wahnsinnig viele Likes pro Bild. Also die Engagement Rate, alles sieht erstmal top aus. Ne? Wahnsinnig großer Channel und so weiter. Dann ist aber die Frage, okay, wofür steht dieser Channel? Ja. Ne? Passt der zur Mode? Ja. Und selbst wenn das Mode ist, wollen wollen die Leute sich inspirieren lassen oder würden die Leute sich darüber freuen, wenn der Influencer was rausbringt? Ne? Und wir haben einfach da festgestellt, dass Instagram viel zu eindimensional ist, gar nicht diese Tiefe erreicht, die wir brauchen, um eine gute Conversion zu haben. Und das heißt also, wir haben uns dann mehr auf Influencer spezialisiert, die YouTube haben, ne, die irgendwie einen Podcast haben, wo einfach die Zeit, die man mit dem Influencer verbringt, mehr ist und dementsprechend die Verbindung größer ist. Aber auch das gibt dir noch keinen Garant. Und wir haben einfach gesagt, und selbst wenn dann all das funktioniert, haben wir festgestellt, bei ein, zwei Marken, die auch ganz gut laufen, dass die Art und Weise, wie wir mit unseren Influencern kommunizieren und wie wir die Produktentwicklung gestalten, unheimlich ineffizient ist, weil das sind alles Perfektionisten, das sind alles Kreative, ne? Die haben eine Vision und die wollen diese Vision aufs Papier bringen und wenn die Vision nur 90% ist, dann sind die traurig, dann machen die zu, dann wollen die Sachen blockieren, ne? Und auch das ist eben in einer so schnell drehenden Welt und auch gerade in einer hochkompetitiven Welt wie der Modeindustrie einfach wahnsinnig schädlich, ne? Und haben also wirklich über die letzten anderthalb Jahre so wahnsinnig viel in diesem Bereich gelernt und leider eben nicht mit einer Geschwindigkeit diese Learnings quasi auch umsetzen können, weil wir einfach zu schnell zu viel gemacht haben und dann auch zu viel Damage quasi gemacht haben und das dann erstmal, also wir haben ein solches Chaosfeld hinterlassen, was wir dann erstmal auch aufräumen mussten, ne? Weil irgendwie Deadstock, weil irgendwie Influencer, die nicht performen, die man aber auch nicht rausschmeißen kann, weil im Vertrag vorgesehen ist, dass die Ware entweder gekauft werden muss, ne? Oder das oder das. Und so viel Altlasten angehäuft, dass wir eine wahnsinnig schwierige Zeit hatten, da jetzt wirklich also uns auf die Projekte zu beschränken, die wirklich funktionieren, wo wir auch glücklich drin sind und dann auch wirklich zu gucken, ist diese Phase, der Influencer bekommt seine eigene Marke, ist das ist das die nächste Phase von Influencer-Marketing oder ist das nur einfach eine mögliche Phase, eine mögliche Variante? Ist das die Zukunft oder ist das ein Teil der Zukunft? Ne? Und da müssen wir einfach ganz ehrlich sagen, dass wir wesentlich pessimistischer geworden sind, wenn es darum geht, mit Influencern an einem Tisch was aufzubauen, weil Influencer sind, wie gesagt, eben eher, also jetzt, ich will das nicht despektierlich sagen, weil das ist überhaupt gar nicht so gemeint, aber das sind eher kreative Maler, Künstler, was auch immer und weniger Geschäftsmann. Mhm. Die sind zwar geschäftstüchtig und definitiv nicht faul, aber die sind auch nicht gewillt, sage ich mal, ein 80-90% perfektes Produkt auf den Markt zu schmeißen, einfach nur, weil das erst ein Revenue generieren würde und ist in Anführungsstrichen erstmal sowieso keinen interessiert, weil häufig sind die Sachen eben keine Qualitäts-Issues, sondern es ist einfach sowas wie, das Label ist nicht groß genug, der Print könnte einen Zentimeter weiter rechts sein und so weiter und so fort. Also Sachen, die im Grunde genommen keinen Menschen interessieren. In der Phase befinden wir uns eigentlich gerade bei FTG, wo wir uns wirklich überlegen müssen, okay, was wollen wir, wie wollen wir uns neu erfinden, wie wollen wir die Zukunft gestalten, wie wollen wir das vor allem so machen, dass wir möglichst wenig Risiko eben tragen und einfach aber auch in einer relativ schnellen und effizienten Weise vorankommen.
Spannend, auch ein Haufen Learnings dabei schon in diesen anderthalb Jahren, die ihr da jetzt arbeitet miteinander. Ne? Ich finde es ganz spannend, weil irgendwie so zwischen den Zeilen hört man bei dir auch immer wieder raus, dass es dir halt wirklich auch um dieses Empowern geht. Ne? Menschen, den Unternehmer, die Unternehmerin irgendwie zu supporten, zu unterstützen. Ich meine, selber einen tollen Podcast, den du jetzt gerade irgendwie pausierst, sage ich jetzt mal. Von eingestellt will ich jetzt mal nicht reden, wer weiß. Das heißt, du hast auf deinem YouTube-Kanal, willst die Leute mitnehmen, erzählen. Das ist schon ein paar Mal gefallen. Was sind da so die ganz persönliche, tiefer liegende Motivation, dass du da irgendwie nicht an dich denkst, sondern auch an die anderen?
Ja, ich weiß auch nicht, woher ich dieses Mitteilungsbedürfnis habe. Kann man ja, sage ich mal, so formulieren. Ich glaube, es liegt einfach vielleicht auch ein Stück weit daran, dass ich natürlich in einer Zeit gestartet bin, wo Unternehmertum noch nicht so en vogue war. Ne? Also ich glaube, du vielleicht kennst das sogar noch ein bisschen mehr. Aber als ich gestartet bin, als ich 16 war, das war keine Karriereoption. So, als ich zu meiner Mutter hingegangen bin, gesagt habe, Mama, ich möchte kein Abitur machen, ich habe hier diese mobilen Bars, die ich mit einem Kumpel zusammenbaue und damit baue ich auf der Königsallee best teuerste Straße in Düsseldorf ein 1-Millionen-Euro-Unternehmen auf, so. Die hat mich halt irgendwie angeguckt und gedacht, so, jo, also, nee, also du machst jetzt erstmal schön deinen Schulabschluss und dann machst du dein Studium. Ja. Und das war so einfach keine Option. Und nicht nur bei meinen Eltern, sondern einfach generell. Und wenn man dann eben auch geschaut hat, damals, da gab es nicht so viel. Ich glaube, selbst ein Gary Vaynerchuk, der mittlerweile ja auch in Deutschland relativ bekannt bekommen hat, der war auch da noch an seinen Anfängen, ne? Und auch Leute wie Jon Olsen, die jetzt heutzutage in Anführungsstrichen jeder kennt, die haben, als ich auf den YouTube-Channel aufmerksam geworden bin, da hatte der 10.000 Follower.
Krass.
So, also ich kannte den noch aus Zeiten, wo der in Anführungsstrichen nur Skifahrer war. Ne? Und diese ganze Industrie, die es ja jetzt auch gibt und diesen ganzen Unternehmerboom, Selbstständigkeitsboom, den gab es zu dem Zeitpunkt einfach nicht. Und das, was es gab, war eher so glamourisierte Amerika-Quatsch irgendwie gefühlt, den man relativ schlecht auf das deutsche Ökosystem irgendwie anpassen kann. Und darüber hinaus gab es halt eigentlich nur diese Berlin-Bubble, wo es dann aber auch irgendwie nur hieß, ja, da ist irgendwie mehr Party und weniger wirklich Gründer, die gründen wollen. Und da gibt es mehr aufgeblasene Schlauchboote, als es da wirklich gute Geschäftsideen gibt. Ne? Und das fand ich irgendwie immer so ein bisschen frustrierend. Und gleichzeitig fand ich diese Filme total faszinierend, die dann sich mit dem Gründer von, also mit hier Elon Musk zum Beispiel oder mit dem Gründer von McDonald's, The Founder, den Film dazu, ne? Facebook zum Beispiel auch, wo ich dachte so, ja, der Facebook-Film, der zeigt eine sehr interessante Phase, der zeigt aber eigentlich nicht das, was Unternehmertum ausmacht und vor allem auch das, was man als Unternehmer braucht, um überhaupt erst irgendeine Form von Erfolg zu erfahren. Und das fand ich einfach so schade, dass das irgendwie nicht kommuniziert wird. Und darüber hinaus eben an anderen Filmen und auch so, wie ich das von meiner Mutter zum Beispiel mitbekommen habe, so in Unternehmern eigentlich immer eher die gnadenlosen Kapitalisten gesehen worden sind und weniger einfach wirklich passions- und impactgetriebene Gründer. Und Gary Vaynerchuk hat mal diesen schönen Satz gesagt, I want to prove to the world that you can build a successful business on being a good person. Und ich fand das einfach total spannend, weil ich sagte so, ich meine, er sagt viel, wenn der Tag lang ist irgendwie, aber das war so die Essenz. Also so dumm sehe ich das an, aber ich habe gedacht, kann ich Porsche- und Ferrari-Fahrer werden, ohne dass ich irgendwie als Geldgeier abgestempelt werde und auch genau so erst zu diesem Produkt gekommen bin. Und diese Challenge, die fand ich einfach interessant. So dieses, kann ich ein Unternehmen aufbauen, was meine Werte vermittelt, die ich als Kind in meiner Kindheit durch meine Eltern, durch meine Großeltern, durch meine Freunde, durch meine Umgebung mitbekommen habe, kann ich mit diesen Werten ein Unternehmen aufbauen, wo ich zu jeder Zeit sagen kann, ich lade euch ein, ich zeige euch meine Zahlen, ich zeige euch irgendwie, wie ich arbeite. Das ist keine Magie, das ist aber auch bei weitem kein Teufelswerk und to my knowledge leidet auch keiner, der mit mir arbeitet. Ne? Und das finde ich unheimlich wichtig und treibt mich auch heute nach wie vor an. Und das möchte ich eigentlich zeigen, dass das möglich ist, dass man quasi kapitalistisch getrieben sein kann, deswegen aber trotzdem nicht soziale Grundwerte über den Haufen schmeißen muss. Das ist so die ganz tiefliegende Grundmotivation, die ich eigentlich habe mit allem, was ich noch neben meinen unternehmerischen Sachen mache.
Cool. Das finde ich sehr, sehr schön. Entspricht auch voll meinem Wertekanon tatsächlich. Woher kommt denn das? Bist du christlich, religiös aufgewachsen? Bist du ein spiritueller Mensch? Woher nimmst du die Einflüsse?
Ich bin zwar klar in einem relativ christlichen Haushalt groß geworden, aber Durchschnittschrist würde ich jetzt mal behaupten. Also
so
ich gehe jetzt nicht regelmäßig. Ja, genau. Die Generation bin ich. Ja, richtig. Okay. Meine Eltern sind geschieden und wir sind, seitdem ich 10 bin, eigentlich größtenteils bei meiner Mutter groß geworden. die natürlich irgendwo andere Werte vermittelt hat als mein Vater. Und ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich auf einer emotionalen Ebene und auf einer Werteebene definitiv mein Wertebild anders geprägt hätte, als wenn ich jetzt mit beiden, sage ich mal, mit gleich viel Zeit aufgewachsen wäre. Ich glaube, das ist so ein Thema. Und ich glaube aber auch wirklich, was ich erfahren habe. Also ich bin ja mit 18 Jahren das erste Mal nach China geflogen, um für Nisantari unsere Produkte zu machen. Ich hatte keine Ahnung, kann natürlich kein Chinesisch. Ich bin hingeflogen ohne Visum, wusste auch nicht, dass ich ein Visum brauche. Sprich, musste dann erstmal an der Grenze irgendwie herausfinden, wie ich dann da reinkomme überhaupt in das Land. So, und das halt mit 18 so, ne? Also ich weiß nicht, ich habe einfach irgendwie zu einem relativ frühen Zeitpunkt mich in Situationen geworfen, wo ich einfach mich erstmal krass durchbeißen musste, wo ich aber auch, also ich habe wirklich in China, das war echt krass, nachdem ich dann mein Visum hatte, hatte mir vorher ein Hostel gebucht und habe mir aber die Fotos nicht angeguckt und das war am Ende in so einem Bürogebäude, der 56. keine Ahnung, Stock, und wir haben in einem Schlafsaal geschlafen, ich glaube mit 15 Leuten auf Hello Kitty Yogamatten. So, und das war, ich weiß nicht, irgendwie 12 Euro pro Nacht inklusive Frühstück. Frühstück müssen wir nicht drüber reden, aber so. Und dann halt irgendwie zu sehen, die Produktion, wie die arbeiten, die Kultur in China. Das. Und dann halt zu wissen, so, ja, krass, ne? Und ich bin jetzt derjenige, der jetzt hier produziert. Also ich habe ja wirklich erste Hand sehen können, wie die Produktionswelt aussieht, was das Rückgrat einer wahnsinnig großen Industrie ist und eigentlich das Rückgrat sogar von fast allen globalisierten Industrien ist, ne? Und das zu sehen, was die Leute dort machen, wie deren Arbeitsalltag aussieht, in einem so jungen Alter, wo man quasi noch nichts kennt von der Welt, ich glaube, das macht was mit dir. Und ich kriege auch jetzt echt gerade wirklich hier so ein bisschen Gänsehaut, weil das war einfach beeindruckend zu sehen. Und dann aber gleichzeitig die Gastfreundlichkeit, die ich dort mitbekommen habe, die kulturellen Unterschiede natürlich. Wir haben, einmal war ich mit einem Produzenten, mit denen haben wir da deutsches Bier getrunken, weil die das so abgefeiert haben, dass ein Deutscher die besuchen kommt, ne? Weil so in dieser ganzen Alibaba-Zeit, da wird dann irgendwie auf Alibaba geschrieben, ne, bitte morgen fertig machen und wehe, das ist irgendwie schlecht. Und keiner beschäftigt sich ja wirklich mit denen. Ne? So, jedem ist es im Grunde genommen auch egal, wo die Ware herkommt. Hauptsache, ich bekomme sie pünktlich, die sieht gut aus und ich kriege sie so einen guten Kurs. Und so war ich nicht gestrickt. Und ich bin dann irgendwie mit 19, 20 herum nach Äthiopien auch geflogen, weil ich dann zwischendurch die Idee hatte, ich möchte irgendwie was, eine Sustainable Production aufbauen. Also meine erste Geschäftsidee war sogar quasi nachhaltige Produktion mit Influencern zu verbinden. Und bin dann in Äthiopien dreimal gewesen und habe mir dann da die Bedingungen angeguckt. So, und da geht man nicht raus und sagt dann, ist mir scheißegal. Hauptsache, ich mache meine Million. Also das, so ignorant kann man, glaube ich, nicht sein. Also ich wüsste keinen, der das schafft. Und das ist auch das, was ich bei den Flugbegleitern so spannend fand, weil die einfach alle eine Weltoffenheit haben. Die habe ich so noch nie gesehen. Und obwohl dieser Job ja im Grunde genommen sehr eindimensional irgendwie ist, da steckt da nichts Komplexes hinter, ist das Jobumfeld an Komplexität ja eigentlich nicht zu überbieten. Ne? Also
auf der menschlichen Seite, ne?
Genau, ja. Auf der menschlichen Seite, wie man verschiedene Kulturen wahrnimmt, auch im Flieger, ne? Wie du einen chinesischen Flieger handeln musst im Vergleich zu einem afrikanischen Flieger, im Vergleich zu einem indischen, europäischen, was auch immer Flieger. Und ich glaube, das hat mir so diese Tools gegeben, um wirklich auch quasi das, was ich aus einem Elternhaus mitgegeben bekommen habe, zu festigen und auch für mich ein Stück weit zu entscheiden, was ist denn meine Sprache? Also, ne, weil ich vertrete ja auch nicht alles jetzt, was meine Eltern mir irgendwie mitgegeben haben, so, ne? Aber schon einen großen Teil irgendwie, und das, ja, das macht was mit einem.
Ja, das ist spannend, das ist sehr spannend. Also sich auch in jungen Jahren oder früher in den Situationen zu begeben, die außerhalb der Komfortzone sind, wo man lernen kann, wo man wachsen kann, wo man aber auch letztendlich ja die Welt sieht und sein eigenes Weltbild erweitert wird, ergänzt wird und geformt wird.
Ja. Ja.
Spannend. Und ich meine, das muss man dazu wahrscheinlich, also weiß ich nicht genau, aber es ist meine These, ist nicht so, dass du jetzt da das reiche Söhnchen warst mit 5000 Euro Reisebudget im Monat und du dir da die Welt erschlossen hast. So war es wahrscheinlich nicht. Das, also es ist nicht so, dass es jetzt irgendwie ein Privileg ist, von den Wohlhabenden sowas tun zu können.
Nee, überhaupt nicht. Also ich meine, ich bin in einem, würde ich sagen, normalen Mittelstandshausmann aufgewachsen. Mhm. Wir hatten nie zu wenig, aber auch nicht wirklich zu viel. Und ich meine, ich glaube, vor allem, was ich mitgenommen habe, weil mein Vater auch vor allem in führenden Positionen in Düsseldorf gearbeitet hat, war halt einfach diese ganze finanzielle Krise. Mhm. Das war eine wahnsinnig harte Zeit irgendwie, weil wir da gefühlt als Familie relativ, also zumindest ist das in meiner Wahrnehmung heute so. Ich habe da mit meiner Mutter eigentlich nie wirklich drüber gesprochen nachher, aber das war in meiner Wahrnehmung so, dass es bei uns viel gemacht hat, auch finanziell, viel verändert hat. Und ich glaube, das war auch vielleicht so einer der Gründe, warum ich gesagt habe, so einer möchte ich nicht werden. Hm. Oder jemand, der sich davon auch ein Stück weit ja nicht nur abhängig macht, sondern auch ein Stück weit irgendwie irgendwie leiten lässt und also auch bis heute ich investiere nicht in Aktien zum Beispiel einfach, weil ich sage, ich möchte nicht in was investieren, wo ich selber keinen Einfluss drauf habe. Mhm. Das ist für mich irgendwie also nichts liegt mir ferner tatsächlich, mhm. weil ich einfach auch vielleicht durch die Finanzkrise ein Stück weit gesehen habe, wie was das machen kann mit Menschen, die eben sich dort nicht ausreichend auskennen, mhm. und was das dann wiederum für Familien bedeuten kann, die Verluste, die damit einhergehen und so weiter. Und das war für mich nie eine Option. Also ich möchte immer das, was ich irgendwie investiere oder daran, wo ich arbeite, einen gewissen Entscheidungsgrad mittragen können, damit ich zumindest, wenn dann ein Fehler ist, passiert, dann zumindest sagen kann, okay, der geht auf meine Kappe, mhm. und da muss ich dann selber mit klarkommen, aber dass ich halt einfach diese äußeren Einflüsse nicht so sehr ausgesetzt bin, vor allem nicht in einem Bereich, den ich nicht gänzlich verstehe.
Mhm. Ja. Ja, spannend. Ich meine, du bist ja beim Unternehmertum genau in der richtigen Branche oder im richtigen Berufsbild.
Stimmt natürlich auch nicht immer, muss man auch ehrlicherweise sagen. Ja, ne? Also ja. Also man hat dann auch immer noch Investoren, Mitgründer, Kunden und so weiter, ne, die dann irgendwie den Arbeitgeber ersetzen, aber ist schon noch trotzdem auch mal was anderes. Mhm.
Ja, das ist sehr spannend. Das ist wirklich sehr spannend. Christian, ich glaube, ich könnte mit dir noch einen ganzen Tag sprechen. Das ist wirklich ein tolles Gespräch. Ganz viel dabei für unsere Hörerinnen und Hörer. Ich weiß aber, dass bei dir die Mittagspause bald vorbei ist in Portugal und dann dein Handy nicht mehr aufhört zu klingeln. Aus diesem Grund hoffe ich einfach, dass du irgendwann nochmal zu Gast bist und würde dir noch zwei abschließende Fragen stellen wollen, die ich so allen Gästen gestellt habe bisher.
Oh shit, habe ich nicht vorbereitet. Jetzt bin ich gespannt. Gut, ne?
Nein, wir fangen mit einer leichten Einstiegsfrage an und die wären einfach ganz, ganz simpel. Nach ein oder zwei Buchtipps, wenn du so ein bisschen zurückgehst in deinem Leben als Leser, gibt es ein, zwei Bücher, die dir irgendwie einfach in den Geist kommen, die dich fasziniert, beeinflusst, geprägt haben?
Ich würde sagen Shoe Dog von Phil Knight.
Mhm.
Noch liegt natürlich relativ nah auch an meiner persönlichen Arbeitswelt jetzt gerade dran. Ja. Ich habe das Buch aber witzigerweise gelesen, weit bevor ich überhaupt in die Produktionswelt eingestiegen bin. Das ist von dem Gründer von Nike. Die Biografie.
Okay.
Also die kann ich empfehlen, weil es einfach also das, was ich schon krass fand mit 18 Jahren in China, der hat das, glaube ich, fast mit demselben Alter gemacht, aber eben kurz nach Zweiten Weltkrieg und dann aber mit Japan. Ja. Und dann in einer Zeit, die wesentlich weniger technologisiert ist und so weiter. Also der ist wirklich vor 30, 40 Jahren da hingeflogen. Und das ist schon, also da habe ich einen wahnsinnigen Respekt für. Und Ja, ich meine, ansonsten klar, ich bin großer Elon Musk-Fan natürlich auch, sprich seine Biografie kann man sich durchaus auch angucken. Aber so Phil Knight, das ist schon cool zu sehen, wie Nike entstanden ist. Ja.
Cool. Habe ich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm gehabt bisher. Werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Vielen Dank dafür. Dann kommen wir schon zur letzten Frage, lieber Christian. Es ist ein bisschen schwierigere Frage, aber wobei für dich bestimmt nicht. Jetzt gibt es Menschen, die sind aktuell nicht in der Situation, dass sie irgendwo in einem Beruf stecken oder in einer Situation stecken in ihrem Leben, wo sie sagen, yo, geil, ich mache das selbstbestimmt, ich bin happy. Hast du für die Menschen einen Tipp, wie die sich so aufmachen könnten in vielleicht ein bisschen glücklicheres, zufriedenes, selbstbestimmteres Leben?
Ja, man kann so ein bisschen das, ich glaube, vom Hubertus nehmen, der mein Müsli gegründet hat, einfach machen. aber ich glaube, so ein bisschen das schlau zu machen. Also ich bin kein großer Brand Ambassador davon, zu sagen, schmeiß deinen Job und figure it out. Mhm. Ich bin eher ein Fan davon, wenn man den Luxus hat, einen Job zu haben, auch wenn man den nicht mag und damit ein stabiles Einkommen hat und so weiter und dann irgendwie frustriert ist, zu verstehen, wo die Frustration liegt, was ist das, was ich eigentlich machen möchte und dann eben zu brainstormen und dann auch gerne zu testen, wie kann ich dem, was ich gerne machen wollen würde, näher kommen und erst, wenn ich merke, okay, ich glaube, ich habe hier was getroffen und ich glaube, ich kann mich da drin verwirklichen, dann den Mut zu fassen, zu sagen, ich beende das jetzige Verhältnis und gehe in das neue rein, weil das im Grunde genommen so ist, wie ich es gemacht habe und ich bereue, ich habe es nie bereut, also ich kann nicht sagen, dass ich Lufthansa zu spät gekündigt habe, zum Beispiel, weil mir hat der Job wahnsinnig viel gegeben, war das mein Life Purpose? Nee, aber es hat mich enabled, das zu machen, was ich jetzt mache und dafür bin ich dankbar und das war eine tolle Sicherheit. Und es war auch dasselbe im Studium. Also ich habe mein Bauingenieurstudium erst dann aufgegeben, wo ich wusste, okay, hier habe ich keine Zukunft. Und wo ich auch wusste, ich habe was gefunden, wo ich sage, das ist die bessere Alternative. Und dann bin ich da voll rein.
Cool. Das ist ein super Tipp. Vielen Dank dafür. Christian, Mensch, es war mir wirklich ein Fest. Vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir ganz persönlich alles, alles Gute und natürlich auch deinen ganzen unternehmerischen Projekten. Ich bin mir sicher, wir werden noch viel von dir hören. Vielen Dank.
Ja, ich bin gespannt. Danke auch.
Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben mit Johannes Ellenberg.